Mal mit einer einfachen Frage ein. Vergleichst du dich oft mit anderen? Ja, mal ganz kurz überlegen. Und wenn du dich mit anderen oft vergleichst, bist du dann manchmal unzufrieden, weil du da was siehst, von dem du denkst, das wird mir auch gut tun, oder weil du denkst, du kommst zu kurz. Andere Frage, fällt es dir schwer, dich mitzufreuen, wenn es anderen gut geht, wenn sie glücklich sind? Das alles können Hinweise auf Neideritis sein, wie es mal jemand ausgedrückt hat. Neideritis ist eine gar nicht mal so harmlose Krankheit, die auch ziemlich weit verbreitet ist. Denn Neid begegnet uns auf Schritt und Tritt. Und zwar von Anfang an begleitet Neid die Geschichte der Menschheit. Wir haben eben die Geschichte von Kain und Abel gehört. Eine andere Geschichte, die auch schon ganz früh in der Bibel steht, ist die Geschichte von Josef und seinen 11 Brüdern. Josef ist der Zweitjüngste, Josef ist der Lieblingssohn des Vaters. Josef ist der, der muss nicht mitarbeiten, der kann zu Hause sitzen und dann kriegt er noch ein buntes Kleid geschenkt und die anderen bekommen kein buntes Kleid und dann läuft das Fass über. Und aus Neid wollen sie Josef erst töten, dann verkaufen sie ihn in die Sklaverei. Oder nicht aus der Bibel, das Märchen von Schneewittchen, die meisten werden es kennen, wenn nicht aus dem Buch, dann aus dem Film. Die Königin, sie hat ja eine Angewohnheit, sie steht jeden Tag vor ihrem Spiegel und spricht mit ihrem Spiegel und sie fragt diesen Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und es ist ein sehr höflicher Spiegel und der Spiegel antwortet jahrelang, ihr, Frau Königin, seid die Schönste im ganzen Land. Und sie ist dann sehr zufrieden. Heute macht man das mit Facebook, klärt man das, glaube ich. Ne? Und mit Instagram, wer die Schönste im ganzen Land ist. Damals brauchte man einen sprechenden Spiegel. Also, und dann eines Tages steht sie wieder vor diesem Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Schneewittchen, das ist ihre Stieftochter, die wohl inzwischen zu einer jungen Frau herangewachsen ist und eines Tages muss der Spiegel die Wahrheit aussprechen. Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Und dann geht das Märchen so weiter. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Von dieser Stunde an kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. Wenn sich Schneewittchen erblickte, so sehr hasste sie das Mädchen. Und Neid und Hochmut wuchsen wie Unkraut in ihrem Herzen immer höher und ließen ihr Tag und Nacht keine Ruhe mehr. Psychologen haben eine Bezeichnung für Neid. Sie nennen Neid das gelbe Monster. Sie sagen uns auch, dass das normal ist. Fast jeder ist neidisch. Mal so ein paar Anregungen. Man kann neidisch sein auf das Auto des Nachbarn oder das Haus. Man kann neidisch sein auf die gute Gesundheit des Freundes, man kann neidisch sein auf die Fähigkeiten oder die Position des Kollegen. Ich verrate euch mal ein Geheimnis, das gibt es auch unter Pastoren. Da kann man auch neidisch sein, wenn einer erzählt, oh, schon wieder 10 Leute haben sich bekehrt und schon wieder 3 Tochtergemeinden gegründet und alle wachsen in der Heiligung. Und dann denkt man, ha, hätte ich auch gern. Also, auch da gibt es das. Also, normal ist Neid, aber normal ist ja nicht immer auch gut. Neid, da sagen uns auch die Psychologen und auch die Bibel, da kommen wir noch drauf, Neid ist ein Elend, ein richtiges Elend. Ich versuche zu zeigen, warum und dann nachher auch Auswege. Und der Ausweg, zu dem wir gerne kommen wollen, ist, dass wir dem anderen wirklich etwas gönnen, dass wir gönnen können. Zuvor, was ist Neid? Ich habe ja ein Bild mitgebracht, das ist Prinz Edward, einer der Söhne von Königin Elisabeth von England. Und er hat vor einiger Zeit mal folgenden Satz gesagt, sie hassen alle, denen es besser geht. Ihm war das so begegnet, dass Leute ihn gehasst haben, einfach weil er Königssohn ist und reich und gut aussieht, was auch immer. Und ihm war so richtig Hass entgegengeschlagen. Und er hat dann das mal öffentlich gemacht und hat mal gesagt, wie es ihm damit geht, was ihm da so begegnet. Und dann hat man ihn heftig kritisiert, nach dem Motto, dir ist doch alles zugefallen und du bist doch reich und du bist doch erfolgreich und wie kannst du das denn sagen? Und ich dachte so, da spricht doch auch schon wieder Neid aus dieser Kritik, oder? Und mir scheint diese Episode typisch zu sein für unsere Gesellschaft. Sie hassen alle, denen es besser geht. Das trifft nicht auf jeden Neider zu. Und das ist ja auch gut so, aber doch auf viele. Und wir leben, so sagt man es ja manchmal, in einer Neidgesellschaft. Und das blitzt immer mal auf. Jeder will viel für sich und gönnt dem anderen weniger. Das fängt an, wir haben am Freitag in Berndorf Schlachteessen gehabt. Das fängt an beim Schlachteessen. Glaubt es oder glaubt es nicht? 85 Männer, manche den ganzen Tag schon gehungert, damit sie dann so richtig was abkriegen. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich aber nicht offiziell gesagt, das Buffet oder was ist eröffnet. Und keiner wusste, geht es jetzt los oder geht es nicht los? War ganz interessant. Und so wie der erste Stand. Da ging es aber so richtig los, ne? Also, da fängt es an. Es geht weiter in die ganz großen Fragen. So ein Stichwort ist ja die Neiddebatte, was die Rente so angeht. Wisst ihr das eigentlich, ihr Rentner? Wenn ihr verzichten würdet auf ein bisschen von eurer Rente, würden meine Beiträge sinken und die vom Thomas auch. Oder?
Ich zahle sie gerne.
Du zahlst keine?
Ich zahle sie gerne.
Ach, du zahlst sie gerne. Da könnt ihr euch ja beruhigt sein. Ach so, aber ihr versteht das Prinzip, ne? Das Geld kann nur einmal ausgegeben werden, entweder kriegen es die Rentner jetzt oder derjenige, der Rentenbeiträge bezahlen muss, kann es jetzt behalten. Und dann entsteht Neid und eine Debatte und einer gönnt dem anderen nicht sein bisschen Geld, was er hat. Die Wurzel, die große Wurzel des Neids ist das Vergleichen. Ich könnte ja mit meinem Renault zufrieden sein. Wenn dann nicht mein Nachbar sich jetzt einen BMW gekauft hätte, hat er wirklich gemacht. Ist das nicht unverschämt? Vorher hatte der nur ein Audi, jetzt hat er einen BMW. Ja, das ist ja nochmal was anderes, ne? Ich könnte ja auch mit meinem Urlaub zufrieden sein, auch wenn ich es nur bis an Diemelsee schaffe. Aber dann kenne ich jemanden, der war in Kenia und das bohrt. Ich könnte auch zufrieden sein mit meiner Stellung im Betrieb, wenn da nicht der Kollege wäre, von dem ich genau weiß, er verdient mehr, obwohl er weniger arbeitet. Ich könnte zufrieden sein. Schon klassisch ist es aus dem Werbefernsehen, kennen inzwischen alle, mein Haus, mein Boot und mein Auto. Das heißt, Neid funktioniert so, ich sehe etwas, was der andere hat und dann will ich es auch haben. Und dann gibt es eine ganz ungute Fortsetzung. Wenn ich es schon nicht haben kann, ich kriege ja nicht alles, ne? Es gibt ja auch Sachen, auf die ich neidisch sein kann, da kann ich mir auf den Kopf stellen, ne? Wenn ich gerne braune Augen hätte, ich habe nun mal blaue, was will ich denn machen? Also, wenn ich es selber nicht haben kann, ist der nächste Schritt, dann will ich aber auch nicht, dass du es hast. Und so gebiert Neid ganz schnell Missgunst. Psychologen haben das untersucht mit folgendem Experiment. Und es wurde berichtet in der Zeitung mit der Überschrift Verlierer wollen Rache um jeden Preis. Man hat Menschen vor Glücksspielautomaten gesetzt und die waren manipuliert. Jeder hat gewonnen, die einen aber viel und die anderen wenig. Und jeder sah, was der andere gerade gewonnen hat und jeder sah auch, was der andere so im Lauf des Experiments so zusammengesammelt hatte. Und dann hatte jeder Spieler die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken und wenn er diesen Knopf drückte, konnte er für 25 Cent 1 Euro beim anderen vernichten. Ja? Und dann denkt man, das macht man doch nicht. Man gibt doch nicht 25 Cent aus, damit der andere dann einen Euro verliert. Das Ergebnis war, ein Drittel aller Gewinne wurden vernichtet. Und vorzugsweise die von denen, die viel gewonnen hatten. Und das Fazit, so sagten die Forscher, die meisten wollten anderen weiterhin Schaden zufügen, ungeachtet der großen Verluste für sich selbst. Das ist Neid. Das ist Missgunst. Das ist das gelbe Monster. Und aus Neid zweitens folgen noch andere Dinge. Das Experiment hat es gezeigt, Schneewittchen, die Geschichte zeigt es, wohin Neid führen kann. Die Geschichte von Kain und Abel zeigt es auch. Kain vergleicht sich mit Abel, er fühlt sich benachteiligt, er wird neidisch, der Eiter des Neids breitet sich aus, er entlädt sich im Brudermord. Das entlädt sich nicht immer im Mord. Aber Neid belastet und zerstört Beziehungen. Denn ich kann nicht gut mit jemandem zusammenleben, den ich beneide oder wo ich missgünstig bin, wo mir das dann immer noch auch so vor Augen ist. Interessant ist, die griechische Bedeutung des Wortes Neid heißt ursprünglich dem anderen übel wollen und ihn klein machen. So, kann man gut mit Menschen zusammenleben, wenn man ihnen übel will, wenn man sie klein machen will? Umgekehrt würde ich gern mit so jemandem zusammenleben wollen. Antwort eindeutig nein. Und es ist belegt aus Forschungen, je näher Menschen beieinander sind, desto neidischer werden sie. Also ich kann meinem Nachbarn den BMW noch gönnen, aber meiner Schwester? Hallo? Je näher Menschen beieinander leben, desto neidischer sind sie und desto mehr, ist ja dann auch klar, gehen die Beziehungen kaputt. Aber Neid ist nicht nur schädlich für Beziehungen, sondern Neid ist auch schädlich für den, der neidisch ist. Das Sprichwort sagt, Neid frisst seinen Herrn. Ich leide ja darunter, dass ich mir nicht so ein schönes Auto leisten kann oder so einen tollen Urlaub oder so viel Erfolg habe oder nicht so gut aussehe oder nicht so viele Freunde habe. Setzt ein, was immer ihr wollt. Das heißt, Neid zerstört meine Lebensqualität. Es gab mal ein Buch zum Thema Neid, den Titel fand ich sehr beeindruckend, weil er das für mich so auf den Punkt bringt, ist ein bisschen um die Ecke gedacht, ich sage es auch zweimal. Das Buch hieß, warum geht es uns nicht gut, wenn es uns gut geht, sondern schlecht, wenn es anderen besser geht. Warum geht es uns nicht gut, wenn es uns gut geht, sondern schlecht, wenn es anderen besser geht. Das heißt, mir könnte es ja weiterhin gut gehen, wenn ich mich da nicht so dran orientieren würde. Nochmal zurück zu Schneewittchen. Der Spiegel sagt ja nicht auf die Frage, wer ist die Schönste im ganzen Land, Frau Königin, ihr seid die Hässlichste im ganzen Land. Sie ist doch immer noch die Zweitschönste, ist das nix? Schneewittchen ist schöner, ja, aber sie ist doch immer noch die Zweitschönste. Sie könnte doch noch froh und zufrieden und glücklich in diesen Spiegel hineinschauen. Nochmal die Reaktion. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Von dieser Stunde an kehrte sich ihr das Herz im Leib herum, wenn sie Schneewittchen erblickte, so sehr hasste sie das Mädchen. Und Neid und Hochmut wuchsen wie Unkraut in ihrem Herzen immer höher. Und der Satz geht dann nicht so weiter und sie schlief wunderbar jede Nacht, sondern und ließen ihr Tag und Nacht keine Ruhe mehr. Darum geht es, es zerfrisst mich. Ich werde von Neid zerfressen. Meine Beziehungen gehen kaputt, mein eigenes Lebensglück geht kaputt. In der Tat, Neid ist ein Monster. Woher stammt der Neid? Wir haben die eine Quelle schon gesehen, die Hauptquelle, indem ich mich mit anderen vergleiche. Wenn ich das alles ausblenden könnte, was andere so haben, und mich auf mich konzentriere, dann haben die meisten Menschen Grund, dankbar zu sein und zufrieden zu leben. Andere Quellen, der Eindruck, ich komme zu kurz. Gier. Es gibt Menschen, die sind unfassbar reich und die sind trotzdem neidisch. Es gibt ja immer noch einen, der noch reicher ist. Und der allerreichste Mensch auf der Welt ist vielleicht neidisch auf uns, weil er denkt, ich würde auch mal gern einfach wieder mal durch die Stadt laufen können, ohne Angst zu haben. Man findet immer einen Grund, neidisch zu sein. Und es geht oft darum, dass man mit dem, was man selber ist, nicht versöhnt lebt. Drittens, Neid, wie man ihn überwindet. Bleiben wir im Bild, wir müssen die Quelle zum Versiegen bringen, die Quellen verstopfen. Und die Bibel gibt uns dazu einige wertvolle Hinweise. Die Grundbotschaft lautet, Gott hat dich geschaffen und hält dein Leben in seiner Hand. Und er schließt ein, dass er uns versorgt. Jesus sagte so in der Bergpredigt, wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Nochmal, das ist die Grundlage. Wir haben einen Gott, der sich kümmert, der dich nicht nur geschaffen hat und sich dann nicht mehr für dich interessiert, sondern der sich sehr für dich interessiert. Jeden einzelnen Tag, an dem du aufwachst, freut Gott sich darüber, dass du da bist. Und er interessiert sich für dich und er kümmert sich um dein Leben. Und das heißt, du kommst nicht zu kurz, nicht aus Gottes Sicht. Gott ist in der Lage, dir all das zu geben, was du brauchst. Und wie es jemand gesagt hat, das, was ich dann nicht habe, das brauche ich dann wohl auch nicht. Jedenfalls nicht aus der Sicht Gottes. Und das kann dann helfen, die anderen Quellen des Neides dann auch zu verstopfen. Das Vergleichen. Wenn ich mir bewusst mache, Gott gibt mir, was für mich gut ist, und Gott gibt dem anderen, was für ihn gut ist, dann kann ich aufhören, mich zu vergleichen. Dann sehe ich das noch. Ich kann ja nicht verhindern, dass ich sehe, was mein Nachbar für ein Auto fährt. Aber ich muss das nicht mehr anschauen und denken, ich will es auch. sondern kann man sagen, ja, das, was ich habe, ist aus Gottes Sicht das, was für mich genug ist. Gott hat sich dabei was gedacht, dass wir verschieden sind. Muss nicht jeder blaue Augen haben. Es muss doch auch nicht jeder schlank sein und es muss auch nicht jeder bis ins hohe Alter gesund und fit sein. Wir sind verschieden und Gott hat sich was dabei gedacht. Also das Vergleichen kann aufhören, wenn ich mir bewusst mache, mein Leben steht in Gottes Hand und so, wie es ist, ist es gut für mich. Das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, kann dann auch verschwinden, denn, so sagt es die Bibel, keiner kommt mit Gott zu kurz. Keiner. Das würde ja bedeuten, Gott hat unser Leben nicht unter Kontrolle. Stellt euch das ruhig vor, ihr seid eines Tages, ich gönne euch das von ganzem Herzen, ihr kommt bei Gott im Himmel an und Gott druckst so ein bisschen rum und ist so ein bisschen verlegen, ihr wisst gar nicht warum. Dann sagt Gott, ich muss mich mal bei dir entschuldigen, ich habe den Eindruck, du bist zu kurz gekommen im Leben. Tut mir leid, habe ich irgendwie einen Überblick verloren. Du hättest eigentlich reich sein sollen und gesund. Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen. Wird das passieren? Nein, das wird nicht passieren. Warum nicht? Weil Gott keine Fehler macht, nicht in deinem Leben und nicht in meinem Leben. Am Ende bin ich fest davon überzeugt, am Ende, falls es uns noch interessiert, am Ende werden wir auf unser Leben blicken und wir werden auch die Dinge sehen, die uns jetzt nicht gut erscheinen. Und im Licht Gottes werden wir erkennen, es war gut. Uns fehlt der Horizont, uns fehlt der Überblick, aber Gott entgleitet das nicht. Und wir können dann uns an dem genügen lassen, was wir haben. Paulus schreibt im Brief an die Christen in Philippi: Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Satt sein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Und jetzt der entscheidende Satz: Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Warum ist Paulus stark? Weil er so ein toller Held ist? Nein, er hat eine Kraft in sich. Jesus lebt in ihm. Und Jesus nimmt ihn an die Hand und Jesus geht mit ihm ins Gefängnis. Und Jesus geht mit ihm durch die Zeiten, wo es ihm nicht so gut geht. Er beschreibt das in manchen seiner Briefe. Und Paulus wusste, mein Leben ist ganz und gar in Gottes Hand. Und deswegen ist es gut, wie es ist. Auch Dankbarkeit ist ein gutes Mittel gegen Neid. Mutter Basilea schreibt dazu: Fange an zu danken für alles, was du geschenkt bekommen hast, und es bleibt kein Raum mehr zu neiden. Danke auch für das, was dem anderen geschenkt wurde. Zum Beispiel, dass Gott einem Menschen solche Gaben und Fähigkeiten gab, und das Gift des Neides muss weichen. Macht das mal, das funktioniert. Macht das. Das nächste Mal, wenn ihr neidisch seid auf jemanden, auf irgendetwas, dann dankt Gott mal dafür, dass der andere das hat. Dankt Gott dafür, dass es dem anderen gesundheitlich besser geht als euch. Dass er sich mehr leisten kann, dass er dreimal im Jahr im Urlaub fahren kann. Wenn ihr das zum Dankgebet umformulieren könnt, dann wird diese bittere Wurzel des Neides Stück für Stück weichen, weil ihr dann auch einen ganz anderen Blick bekommt. Und die letzte Quelle war, dass man von sich selbst zu gering denkt und deswegen immer so auf die anderen schielt, weil man denkt, boah, die sind was, aber ich selbst bin überhaupt nichts. Auch hier kann die Beziehung zu Gott helfen. Die Bibel sagt, du bist einzigartig. Niemand ist wie du. Und das ist auch gut so. Du bist kein Duplikat von irgendjemand anderem. Selbst bei eineigen Zwillingen ist das so, die sind nicht identisch, die sind unterschiedlich. Jeder eine einzigartige Persönlichkeit. Keiner hat dieselben blauen oder grün oder was gibt es noch für Augen, braunen Augen. Keiner lächelt so wie du. Keiner kann, was du kannst. Du bist ein Original Gottes, so wie du bist. Und nicht zufällig, sondern Gott hat sich dabei von ganzem Herzen was gedacht. Wir sind, und das muss man in unserer Gesellschaft immer mal wieder betonen, wir sind auch mehr wert als das, was wir besitzen. Unser Wert kommt daher, dass Gott uns geschaffen hat und dass du ein Gedanke Gottes bist. Hans-Joachim Eckstein hat es auf folgenden schönen Satz gebracht, den ich jetzt nur sinngemäß zitieren kann. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Gott beschenkt sich selbst mit dir, indem er dich so geschaffen hat, wie du bist. Und es ist Gottes Sehnsucht, dass er mit diesem Geschenk, mit dir, die Ewigkeit verbringen kann. Wir können uns aus diesem Neidkreislauf lösen, der unser System, auch unser Wirtschaftssystem antreibt, wenn wir uns das alles bewusst machen. Und dann schafft ihr es vielleicht, folgendes Gebet dann auch zu beten. Und das hilft an dieser Stelle. Herr, du hast mich gewollt. Du liebst mich und hast eine erfüllende Aufgabe für mich bereit, die du mir ganz persönlich zugedacht hast. Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die du mir mit dem, was ich bin, eröffnen wirst. Ich will auf dich hoffen und dir vertrauen, dass alles, was du mir gibst, noch weit über das hinausgeht, was ich mir selbst auswählen würde. Christen sind, so sagt es die Bibel, Königskinder. Und Königskinder haben eigentlich keinen Neid nötig. Wir haben ja schon alles, was wir haben können. Wir sind ja schon alles, was wir jemals werden können, Gottes geliebte Kinder. Kommt zum Schluss und fasse es zusammen, gönnen können, das Elend mit dem Leid, so habe ich das Thema überschrieben. Ich habe versucht zu zeigen, was Neid ist, wohin er führt und wie er durch das Vertrauen auf Gott überwunden werden kann. Es ist ein guter Weg, kein einfacher. Ich kämpfe da auch immer wieder mit, da gibt es mal Fortschritt und dann gibt es auch mal Rückschritt, aber der Weg ist grundsätzlich ein guter Weg. Ich mache mir bewusst, so wie es ist, hat Gott es für mich als richtig bestimmt. Und so wie es für den anderen ist, ist es auch gut. Und ich kann mich über meins freuen und kann dem anderen seins von Herzen gönnen. Weil ich weiß, Gott macht an dieser Stelle keine Fehler. Und so ist das Elend mit dem Leid kein unentrinnbares Schicksal, sondern wir können mit dem, was uns so bewegt, auch mit unserem Neid zu Gott gehen. Können das sagen und können bitten, Herr, heile mich. Nimm es weg, ich will nicht neidisch sein. Ich will meine Beziehung nicht vergiften, ich will mein Leben nicht vergiften, ich will ein Mensch werden, der großzügig dem anderen seins von Herzen gönnt. Und dann können Neid und Missgunst weichen. Und dann können wir dieses gelbe Monster aus unserem Leben verbannen und wie gesagt zu einem Menschen werden, der von Herzen gönnen kann. Und dann werden wir erleben, wie gut das tut, ein Leben ohne Neid führen zu können, geborgen in Gottes Hand. Wir beten dafür und verneigen uns. Ja, du siehst, wie dieses Monster des Neids auch immer wieder nach uns greift. Wir haben gesehen in der Geschichte von Kain und Abel und von Josef und seinen Brüdern, wohin das führen kann, wie Beziehungen zerstört werden, wie Menschen darunter leiden und kaputt gehen. Du willst das nicht. Du lässt uns nicht zu kurz kommen. Jeder von uns ist genau so, wie du ihn geschaffen hast, mit allen Fehlern, mit allen Macken, mit allen Einschränkungen, die wir haben, aber auch mit allem, mit dem du uns beschenkt hast. Und ich bitte dich für mich und für jeden hier in diesem Raum, dass wir in dieser tiefen Geborgenheit leben können, dass du in unserem Leben alles gut machst und dass du auch im Leben des anderen alles gut machst und dass wir uns